Amerika wählt. Der Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur US-Präsidentschaftswahl. Markus Pindur im Gespräch mit Ansgar Graf über den Alltag eines US-Korrespondenten.
Bei mir im Studio sitzt Ansgar Graf, langjähriger Korrespondent für die USA, für die Tageszeitung Die Welt. Guten Tag, Herr Graf.
Guten Tag, Herr Pindur.
Womit beginnt Ihr Nachrichtentag als Korrespondent in Washington?
Das hat sich geändert. Als ich hier anfing, 2009, da begann mein Arbeitstag in aller Regel um 6 Uhr morgens, weil da in Deutschland schon 12 Uhr war und die Kollegen aus der Redaktionskonferenz zurückgekommen waren und darauf warteten, dass ich endlich einen meiner Artikel, den ich am Vorabend per E-Mail angeboten hatte, schreiben würde. Und dann bekam ich, wenn ich um 6 Uhr auf mein iPad guckte oder auf mein iPhone, dann hatte ich da schon die E-Mail, bitte zu dem und dem Thema, das du gestern angeboten hast, 150 Zeilen. Inzwischen ist das anders, dann hatte ich damals Zeit, 4 Stunden ungefähr zu schreiben, dann musste es aber auch fertig sein. Das gibt's heute auch noch, aber inzwischen hat sich diese Print-Realität in eine virtuelle Realität verwandelt. Das heißt, ich schreibe gar nicht mehr vordringlich für die gedruckte Welt, sondern ich schreibe für Welt.de, für unser Online-Portal. Und da gibt es keinen Redaktionsschluss. Da kann eben sowohl morgens um 6 Uhr eine Situation vorliegen, über die ich schreiben soll, aber realistischer und häufiger ist es, dass um 10 Uhr vormittags irgendeine Ankündigung aus dem Weißen Haus kommt oder um 14 Uhr jetzt im Wahlkampf, 15 Uhr das FBI eine neue Erklärung zum Thema Hillarys E-Mail-Skandal veröffentlicht. Und dann muss man eben in der Situation ran, wenn es passiert und nicht auf irgendeinen Redaktionsschluss mehr warten, weil es 24 Stunden produziert werden kann.
Also für Sie hat sich da massiv was geändert zum früheren reinen Zeitungsalltag. Sie beliefern ja nicht nur das Internetangebot des Springer Verlages, sondern eben auch die Papierzeitungen, die man gedruckt in der Hand hält. Da hat sich also geändert, dass Sie früher beim reinen Zeitungsangebot einmal am Tag eine Deadline hatten und jetzt haben Sie praktisch eine Deadline 24/7, wie man so schön sagt.
24/7 und es gibt schon einen gewissen Fokus, zum Beispiel auf die Welt am Sonntag als Produkt. Da werden exklusive Geschichten, die dann erst später online gestellt werden, produziert. Für die Printwelt, da gibt es immer noch Kollegen, die mit viel Herzblut daran gehen, aber das ist eher so ein Best-of. Man guckt, was an dem Tag von online her angefallen ist und bringt dann die besten und relevantesten Artikel nachher im Blatt unter. Ich freue mich jedes Mal, wenn einer meiner Artikel auch gedruckt wird, aber ich weiß, wenn irgendetwas um 14 Uhr hiesiger Zeit passiert, das ist dann um 20 Uhr deutscher Zeit, das kann gar nicht mehr in die Zeitung kommen. Und dann, wenn es noch relevant ist für den nächsten Tag, dann kann es vielleicht mit einem Tag Verspätung kommen, aber die Realität ist, dass es dann nur online kommt.
Mal persönlich zu Ihrem Arbeitsalltag hier, wie macht sich denn die Zeitverschiebung bemerkbar?
Ja, das ist eben dieser Punkt, nicht? Dass man dann, wenn Washington aufsteht und anfängt zu arbeiten und die ersten Statements der Politiker kommen, die ersten Hintergrundgespräche beispielsweise stattgefunden haben, dann ist man in Deutschland schon längst am Redaktionsschluss und dann bringt es darum erst am nächsten Tag könnte oder am übernächsten Tag könnte es erst in der Zeitung stehen. Das ist ein Problem, aber mit dem Problem muss man seit Jahrzehnten umgehen. Das ist in dem Sinne nichts Neues, nur früher war es anders. Da gab es noch nicht den Vergleich durch die elektronischen Medien. Wenn dann ein Korrespondent, und das gilt für die Zeitungen genauso wie für ARD oder ZDF, wenn ein Korrespondent etwas 2 Tage später erst in den deutschen Fernsehnachrichten berichtet hat, dann hat keiner gemerkt, dass es 2 Tage alt ist, weil es nichts Überprüfbares gab. Inzwischen kann aber jeder User, der sich für Amerika interessiert, natürlich auch auf die Washington Post oder auf die New York Times oder auf irgendeinen politischen Blog gehen, politico.com, wo auch immer. Und dann sagt er, Mensch, da steht das schon. Und in den deutschen Tageszeitungen ist es erst 2 Tage später. Und darum halt auch in Deutschland natürlich die Hinwendung viel stärker zu dem Online-Angebot.
Als Journalist, der jetzt schon verschiedene Medien erlebt und bedient hat, sagen Sie mal ganz subjektiv, fühlt sich das anders an, fürs Internet zu schreiben als für eine Zeitung?
Im Grunde nicht. Am Anfang hatte ich, als ich hierher kam, in die USA kam, da hatte ich immer so das Gefühl, ich brauche etwas Haptisches. Die Zeitung ist mir lieber als das publizierte Wort online. Inzwischen ist das überhaupt nicht mehr der Fall. Mir ist wichtig, dass ich weiterhin in dem Umfang, mit der Intensität, in dem Ausmaß, mit der Qualität berichten kann, wie ich das auch für die Zeitung zu tun pflegte und tun wollte. Ob es dann nachher auf allen Produktionskanälen erscheint oder nur online, das macht für mich keinen Unterschied mehr. Vielleicht auch deswegen, weil ich die gedruckte Zeitung hier natürlich sowieso nie in Händen halte. Die bekomme ich nicht geschickt. Wenn ich sie geschickt bekäme, dann wäre sie 4 bis 7 oder 8 Tage alt, wenn ich sie bekäme. Das wäre nichts mehr wert. Also habe ich auch hier nur das elektronische, digitale Produkt der Welt. Und da habe ich in der Selbstwahrnehmung meiner Artikel keinen Unterschied.
Sprechen wir mal andersrum von neuen Medien, vom Internet, von Technologie im weitesten Sinne. Wie nutzen Sie das?
Ich bin vor allen Dingen ein Twitter-User. Ich habe immer wieder festgestellt, dass Twitter wesentlich schneller ist inzwischen als die Agenturen. Das heißt, gestern war so ein Fall, da gab es bei einer Trump-Veranstaltung in Reno, Nevada, ein Zwischenfall, das habe ich live im Fernsehen gesehen bei seinem Auftritt, da wurde er von Secret Service-Leuten plötzlich von der Bühne gedrängt, weil man glaubte, da sei gerade ein Anschlag im Werden. Und darüber wollte ich schreiben, habe dann intensiv bei den Agenturen geschaut, habe dann die einzelnen Fernsehkanäle durchgesäppt, aber habe dann vor allen Dingen auf Twitter vertraut, habe einfach nur die Stichworte Trump Reno oder Trump Nevada eingegeben. Und da waren dann auch die ersten Informationen, die man dann natürlich noch nicht in dem Moment publiziert, wenn es ein einzelner Twitter-User bringt. Aber wenn dann mehrere Augenzeugen etwas berichten, wenn dann auch irgendein Journalist dabei ist, der das gleiche berichtet, dann kann man allmählich sagen, ja, da so scheint es sich ereignet zu haben. Das war der Hintergrund, eben kein Anschlag. Da war jemand mit einem zusammengefalteten Plakat Republicans for Hillary, also jemand, der eigentlich ein Republikaner war, aber gegen den Kandidaten Trump war. Und weil er dieses Plakat zusammengefaltet hat und möglicherweise zur Bühne wollte, um das dort zu demonstrieren und zu zeigen, hatte irgendjemand gedacht, das sei ein Gewehr und hat gerufen, Gun, Gun. Und das war dann ein solcher Alarm, dass eben der Secret Service Trump von der Bühne geholt hat. Und das war dann über Twitter, nicht sofort, aber doch nach 2 Stunden oder so hat sich diese Version, die dann von mehreren Twitter-Usern bestätigt wurde, herauskristallisiert und dann konnte man es bringen, ohne vor Ort gewesen zu sein.
Wenn Sie unterscheiden müssten und unseren Hörern einfach mal einen Ratschlag geben müssten, welchen Medien sie nutzen sollten, was wäre das für ein Ratschlag? Sollen sich die Menschen weiterhin an, ich sag mal, die alten, die klassischen Medien halten und die klassischen, ich sag mal, die Washington Post, die New York Times oder das Wall Street Journal als sozusagen die Gradmesser an Glaubwürdigkeit? Oder sagen Sie, das macht eigentlich keinen Unterschied mehr, Hauptsache es sind seriöse Medien?
Also ich glaube, alle 3 Titel, die Sie gerade genannt haben, sind ausgesprochen zuverlässig. Ich lese das Wall Street Journal tatsächlich lieber als die New York Times. Ich halte das auch vom Internetangebot für eine besonders gut gemachte Online-Zeitung. Ich glaube auch, dass die Washington Post in den letzten Jahren, seitdem sie von Bezos, vom Amazon-Chef und Gründer übernommen wurde, wesentlich sich qualitativ verbessert hat. Der hat neue Leute für den Online-Bereich dazu geholt. Die haben wieder viel mehr Scoops, als sie in den Jahren davor hatten. Und die New York Times ist sowieso ein bisschen das linkelnde Flaggschiff des amerikanischen Journalismus. Aber es ist eben immer noch das Flaggschiff mit sehr versierten, klugen, guten Leuten. Wenn man eine von diesen Zeitungen oder auch mal im Wechsel durcheinander spielend dort sich informiert, dann hat man sehr viele Informationen schon geholt, wenn man Fernsehsendungen verfolgt. Ich habe es oft so gemacht, dass ich, wenn ich beim Parteitag der Demokraten war, dann habe ich abends im Hotelzimmer, wenn die Veranstaltung zu Ende war, auf Fox News, die ja sehr stark zu den Republikanern tendieren, die Analysen mir über die Demokraten angehört und umgekehrt, wenn ich bei den Republikanern war, habe ich mir die Analysen bei MSNBC, die eher von der linken Seite schauen, angehört und zwischendurch als neutrale Mittler zwischen beiden Welten CNN. Aber wenn man dies aus allen Bereichen nimmt und alle diese Sender haben inzwischen bei ihren Expertenpanels Vertreter, nicht Repräsentanten, aber Experten, die für die eine und für die andere Partei sprechen, dann hat man ein relativ ausgewogenes Bild. Ich finde es ein bisschen schade in Amerika, ein bisschen befremdlich, dass die Fernsehsender diese im Grunde reinen Sprachrohre und Organe von Parteien in all ihre Expertenrunden hereinnehmen. Das wird zwar dort auch dann ausgewiesen in der Bauchbinde, von welcher, aus welcher Richtung derjenige kommt, aber das ist oft so kurz, dass Hörer mit oder Zuschauer mitunter denken können, das ist ein unabhängiger Experte, und nicht merken, dass der nun wirklich sehr eng an die Clinton oder an die Trump-Campaign angebunden ist.
Sie haben jetzt gerade mehrere klassische, sogenannte klassische Medien genannt. Viele sagen ja, die Rolle von klassischem Journalismus sei in Zeiten des Internets überflüssig geworden. Wie sehen Sie das?
Ich glaube, wenn es um die Feinheiten der politischen Berichterstattung geht, dann wäre man heute schlecht aufgehoben, wenn man nur auf diese großen Flaggschiffe vertrauen würde. Es gibt inzwischen eine große Bandbreite von inzwischen auch nicht mehr ganz neuen Medien wie TheHill.com oder Politico.com, die man natürlich auch auswerten muss. Es gibt dann zu den Wahlen ganz spezielle Blogs, wo auch Demoskopen sich äußern, immer wieder täglich aufgefrischt auf der Grundlage der neuesten Umfragen, die zum Beispiel von RealClearPolitics.com immer wieder aufbereitet werden und wo die Durchschnittswerte ausgerechnet werden. Wenn man die dazu nimmt, dann glaube ich, hat man wirklich ein sehr umfassendes Bild. Andererseits muss man zugeben, wir Profis, wir müssen all diese Medien im Blick behalten. Der einzelne politisch interessierte Mensch, der aber daneben noch einen anderen Beruf hat, als sich darum zu kümmern, der kann unmöglich all diese Blogs und all diese Medienportale verfolgen. Und da bleibe ich eben bei meiner Aussage, wenn er sich an eine dieser arrivierten Blätter, ob das nun New York Times oder Wall Street Journal oder Washington Post ist oder eben auch Politico.com oder beispielsweise Real Clear Politics, wo er dann auch verlinkt wird zu den interessantesten Newsstücken und Meinungsstücken aus all diesen vorgenannten Medien. Da ist er dann sehr gut aufgehoben und bekommt außerdem dazu noch die aktuellsten Umfragewerte und so weiter.
Erzählen Sie mal was über Ihre Dienstreisen. Sie haben hier ein großes Berichtsgebiet und Sie sind auch viel unterwegs. Sind das immer Reisen ins Unbekannte oder planen Sie das vorher minutiös, was Sie da machen?
Ich würde mir wünschen, dass ich immer die Zeit hätte, es minutiös zu planen. Oft muss man zugeben, reist man ins Ungewisse, weil man keine Zeit hatte zwischen dem letzten Leitartikel und dem Interview, das man noch unbedingt transkribieren oder führen und dann transkribieren musste, sich wirklich vorzubereiten. Ich war vor einigen Tagen nicht nur für die Welt, sondern für ein internationales europäisches Zeitungsprojekt LENA, Leading European Newspaper Association, unterwegs. Da war ich in Florida und Georgia und habe dort berichtet aus den Battleground States, wie es dort im Wahlkampf steht. Da waren dann so Blätter wie El País dabei und da war Le Figaro dabei und Tribune de Genève und Zürcher Tagesanzeiger und die Welt natürlich. Und ich bin tatsächlich losgeflogen und hatte den Auftrag, jeden Tag einen Artikel zu schreiben. Mein erstes Ziel war Miami und ich muss gestehen, ich hatte, bis ich losflog, keine Idee, was ich an diesem ersten Tag für einen Artikel liefern würde. Aber ich wusste, ich musste bis Mitternacht etwas geschrieben haben. Und dann hat man eben, Gott sei Dank, wenn man schon länger in diesem Land unterwegs ist und auch schon häufiger in Florida war, ich wusste, dass ich dort von kubanischen Exilorganisationen ein paar Leute kannte, auch einen sehr legendären Pepe Hernandez, der noch mitgekämpft hat, so im Bereich Schweinebucht, und der wirklich einer der alten Haudegen ist. Von dem hatte ich eine uralte Telefonnummer, weil ich den 2010 einmal getroffen habe. Den habe ich angerufen, habe nur die Mailbox erreicht, habe gedacht, das wird wahrscheinlich nichts, aber habe einen Rückrufwunsch hinterlassen. Und als ich dann mit dem Mietwagen in die Stadt fuhr, bekam ich plötzlich von ihm den Anruf, ja, er würde mich gerne zum Interview empfangen. Ich bin dann zu ihm gefahren und da hat er mir unter anderem gesagt, er, der klassische Exilkubaner, die eigentlich gerade in diesem höheren Alterssegment zuverlässige Republikaner sind, hat mir dann gesagt, Er ist ja immer für die Republikaner, aber der Donald Trump würde ihn an den jungen Fidel Castro erinnern. Und da mit Fidel Castro keine guten Erinnerungen verbindet, würde er auch Donald Trump nicht wählen können. Das war für die Blätter, für die ich berichtet habe, unter anderem Le Figaro, einfach eine gute und große Geschichte. Und danach war man dann so im Rhythmus drin und dann hatte man eben doch noch ein paar andere Ideen.
Also man erlebt auch noch als langjähriger Korrespondent Überraschungen.
Absolut. Ich finde, Amerika ist immer noch das Land der ganz großen Überraschungen, der ganz großen Gegensätze. Ich war jetzt vorige Woche in Texas. Da bin ich zunächst mal nach Dallas geflogen. Texas stellt man sich ja vor als das Herzland der Republikaner, Männer mit Cowboyhüten und Stiefeln, mit dem Revolver, alles sehr maskulin. Und in Dallas County, da gibt es den Sheriff. Dieser Sheriff heißt Lupe Valdez, ist eine Frau, ist Hispanic, ist Demokratin und zu allem Überfluss auch noch lesbisch. Das erwartet man in Texas nicht. Das war ein interessanter Teil der Reportage, den ich geschrieben habe. Ich bin dann weitergefahren ins Landesinnere Richtung Westen nach Odessa. Das ist die konservativste Stadt in Texas von den Wahlergebnissen der letzten Jahre. Ich gehe dort zu den Demokraten, die dort wirklich in der Diaspora leben, ins Headquarters. Und da kommt eine junge Frau rein, Mitte, Ende 20, und erzählt, ja, sie bräuchte ein paar Broschüren, auch für ihre Freundin, die sei mitgekommen, aber die sitze im Auto, die habe sich nicht reingetraut. Und ich sage, das ist jetzt aber ein Witz, oder? Und er sagt so, nein, sie wollte nicht, die Freundin, sie sei aus Austin zugezogen, aus beruflichen Gründen und wegen ihres Boyfriends, aber die Freundin, die komme aus Odessa und die wolle nicht, dass ihre Nachbarn oder Arbeitskollegen wissen, dass sie zu den Demokraten und in einen Hillary-Clinton-Laden geht. Nicht? Und das sind dann so interessante Begegnungen, über die man sich dann doch wundert. Ich habe dann gestern wiederum ein Gespräch geführt, hier in der Nähe von Washington, in Baltimore, ein Telefoninterview mit einem 18-Jährigen, der sagt, er war vor 4 Jahren als Teenager, was er jetzt auch noch ist, ein Kommunist. Dann hat er zum Beginn dieses Wahlkampfes sich für Bernie Sanders entschieden. Und als der aus dem Rennen gegangen ist, hat er sich die anderen Kandidaten angeschaut und ist jetzt für Donald Trump. Aber dieser junge Mann war ausgesprochen belesen, ausgesprochen intelligent, ausgesprochen klug, las Machiavelli und las Aristoteles und las Platon und hatte ein ausgesprochen für einen 18-Jährigen beeindruckendes Wissen zum Thema Handelspolitik, zum Thema Außenpolitik, zum Thema Russlandpolitik, zum Thema ISIS und Situation im Mittleren und Nahen Osten und hat mir eben erklärt, warum er zwar einräumt, dass er auch glaubt, Donald Trump hat Machiavelli nie gelesen, aber dass er trotzdem, warum er trotzdem glaubt, Donald Trump sei die beste Wahl für Amerika. Und ich kam nachher zu dem Schluss, wenn Donald Trump so klug wäre wie manche seiner Wähler, dann wäre ich weniger besorgt angesichts der Möglichkeit, dass er Präsident werden könnte.
Kommen wir mal zurück auf die Dienstreisen. Sie sind auch mal festgenommen worden von der Polizei. Erzählen Sie uns das doch mal.
Das war im August 2014. Da war wenige Tage zuvor in Ferguson in Missouri ein junger schwarzer Teenager, Michael Brown, 18 Jahre, unbewaffnet von einem weißen Polizisten erschossen worden. Und ich bin dorthin gefahren. Es gab zu dem Zeitpunkt Aufstände, es gab Unruhen, es gab Brandschatzungen, es gab Steinwürfe gegen Polizeiwagen und gegen Polizisten, es gab vereinzelt Schüsse nachts in den Straßen rund um die Gegend, wo das passiert war. Und ich bin dann aber am helllichten Tag zu einer Stelle gegangen, wo es in der Nacht zuvor Brandschatzung gegeben hatte. Und das war 14 Uhr nachmittags, die Straße war völlig frei, es gab außer ein paar Polizisten und mir und einem Kollegen, der mitgegangen war, niemanden in der Gegend und die Polizei wollte uns verscheuchen. Die hat gesagt, bitte Medien sollen sich am anderen Ende der Straße, und das war ungefähr 1,5 Meilen entfernt, versammeln. Ich habe gesagt, nein, ich möchte hier ein paar Fotos machen. Und da gab das eine Wort das andere und sie sagten dann schließlich, gut, wir können Sie nicht hindern, aber wenn Sie keep moving, bewegen sich die ganze Zeit. Wenn sie an Ort und Stelle stehen bleiben, dann werden sie verhaftet. Dann habe ich gesagt, gut, das werde ich versuchen miteinander zu kombinieren. Ich gehe hier in kleinen Kreisen und mache dabei Fotos und bin dann wirklich in 1 Meter Kreisen um mich herum selbst getrippelt und habe dabei Fotos gemacht. Der diensthabende Polizeichef fühlte sich davon offenkundig provoziert. Ich gebe im Nachhinein zu, da war auch ein bisschen Provokation dabei und hat dann gesagt, handcuffed him, Handschellen anlegen, und dann wurde der Kollege und ich, wir wurden beide in Handschellen gelegt, in diese Plastik-Stripper, und wurden dann auf die Wache gebracht, ins Gefängnis. Da sind wir am Schluss nur 3 oder 4 Stunden gewesen, aber es hat dafür gereicht, dass zum Beispiel so ein Mugshot, eines dieser Fotos für die Verbrecherkartei von uns angefertigt wurde. Das kann man bis heute, wenn man Ansgar Graf Mugshot eingibt, dann findet man das sofort. Mir war auch klar, dieses Foto wird nie mehr aus dem Internet verschwinden. Also habe ich gedacht, du musst jetzt möglichst freundlich gucken. Ich glaube, mir ist das gelungen. Ich mag dieses Foto bis heute. Aber es hat dazu geführt, dass wir wirklich unseren Job nicht ausüben konnten. Es kann einfach nicht sein, dass Polizisten, Journalisten in einer Situation, wo die Polizei nicht bedrängt ist. Ich habe jedes Verständnis, wenn die Polizei sagt, hier ist es gerade unruhig und hier müssen wir die Straße frei haben, um zu operieren. Dann bin ich der Erste, der sagt, selbstverständlich, wir gehen weg. Aber in der Situation war es vollkommen friedlich und ruhig. Und da habe ich gesagt, nein, das akzeptiere ich nicht, dass wir als Journalisten hier weggeschickt werden. Und wir sind dann eben nach einigen Stunden wieder freigekommen. Wir haben dann die Polizei vom County St. Louis, wozu Ferguson gehört, verklagt. Es kam zu einem Vergleich über die, ich bin juristisch gehalten, darüber nicht zu reden. Man kann aber ohne Probleme die Ergebnisse nachlesen. Für mich war wichtig, dass die Polizei seit diesem Urteil gehalten ist, ihre Beamten zu schulen im Umgang mit Medienvertretern. Und das, da gibt es auch sehr klare Vorgaben, was dabei geschult werden muss, dass Polizisten akzeptieren müssen und respektieren müssen, dass Journalisten das Recht haben, sich umfassend zu informieren, solange sie eben nicht die Polizeiarbeit behindern. Das war für mich ein sehr wichtiges Ergebnis, und darum bin ich im Nachhinein, war das für mich eine interessante Erfahrung, und ich glaube, am Schluss hat es auch Journalisten, die später dort berichten, ein klein wenig vielleicht sogar geholfen.
Mhm. Was war denn für Sie die beeindruckendste Dienstreise, die Sie in den USA gemacht haben? Oder kann man das nicht so eindeutig mit einem Ranking versehen?
Vielleicht war die, ich habe wirklich vieles gesehen hier in Amerika, Gott sei Dank. Und ich finde das Land immer noch sehr faszinierend. Ich habe auch vieles, wo ich keine, es war schwierig, eine Dienstreise an den Grand Canyon hinzubekommen. Da bin ich halt mit meiner Familie sehr gerne dorthin gefahren und an Monument Valley, diese Szenerie, die man aus alten Western kennt. Da war auch keine Dienstreise drin, aber das habe ich dann eben sehr gerne mit Familie gemacht. In viele andere Ecken bin ich mit Familie gefahren. Ich glaube trotzdem, von den Dienstreisen war die faszinierendste die nach Guantanamo. Ich kannte Kuba, die andere Seite, die kubanische Seite, aber diese amerikanische Bastion, diesen amerikanischen Stützpunkt auf Kuba, Guantanamo, den kannte ich nicht. Und da bin ich im Zusammenhang mit Gerichtsverhandlungen gegen die 9-11-Attentäter oder, wie man jetzt auch sagen muss, gegen die mutmaßlichen, weil es noch kein Urteil gibt, 9-11-Attentäter hingereist. Und das eine waren diese Gerichtsverhandlungen, die man nur hinter Panzerglas verfolgen konnte, aber mit Tonübertragung. Aber sehr faszinierend war für mich einfach diese quasi kleine Suburbia, diesen Vorort, dieses kleine Städtchen rund um Guantanamo zu erleben, wo die Menschen so leben wie in einer amerikanischen Kleinstadt, wo es Kindergärten gibt und verschiedene Schulen und Grundschulen und Highschools und Freiluftkinos und Sportstätten und den Burger King und Restaurants und den Friedhof und wo die Menschen wirklich ein Leben führen, wie sie es auf dem amerikanischen Festland tun. Das war für mich einfach interessant, weil ich das so mir nicht vorgestellt hatte und so nicht erwartet hatte. Und da kommt man eben als Tourist nicht hin, da kommt man nur, wenn man Angehöriger der amerikanischen Streitkräfte ist, mit Verwendung für Guantanamo, oder wenn man eben als Journalist eine dieser relativ seltenen Pressereisen mitmachen kann.
Was finden Sie an Ihrem Job als Korrespondent so richtig lästig?
muss ich sehr lange nachdenken.
Weil ich merke es schon.
So richtig lästig, natürlich ist es diese Zeitumstellung und dass man manchmal früh morgens um 6 schreiben muss und dann abends schon wieder ran muss. Aber so richtig lästig finde ich es eigentlich nicht. Ich mag eigentlich alle Bereiche meines Jobs. Wenn ich vergleiche den Korrespondentenjob in Washington mit dem, den ich vorher in Berlin gemacht habe, dann glaube ich, gibt es große Unterschiede, weil man hier in der Fresskette weiter hinten steht. In Berlin hatte man als Korrespondent Handynummern von dem einen oder anderen Minister und von dem Staatssekretär und von etlichen Bundestagsabgeordneten und von Leuten in der Verwaltung. Und da konnte man eben zwischendurch mal jemanden anrufen und wenn man irgendeine Spur hatte, wenn man irgendeinen Hinweis hatte und wenn man dann irgendeine Geschichte bestätigt bekam, dann hatte man im Zweifel am nächsten Tag den Aufmacher nicht nur bei sich, sondern die anderen Medien, die das nachgecovert haben und die elektronischen Medien, die darauf eingestiegen sind. Und das hat einem so das Gefühl gegeben, ja, jetzt hast du gerade mal die Schlagzahl gesetzt. Hier hat man es ausgesprochen schwer als deutscher Journalist an die Big Shots zu kommen. Ich habe ein paar Mal Anfragen ans Weiße Haus gerichtet, wegen eines Interviews, habe natürlich nie eins bekommen. Ich habe an Donald Trump ein Interviewanfragen, zwei gerichtet, habe nie eins bekommen. Ich habe an Hillary Clinton eine Interviewanfrage, eine geschickt, habe sie auch nicht bekommen. Man kriegt schon mal, wenn man lang genug bohrt, bei Senatoren und bei Congressmen Interviews. Man kriegt auch mit Staffern, auch im Weißen Haus, auch mit Beratern.
Also von Mitarbeitern.
Mit Mitarbeitern von Barack Obama, die man entweder über den Journalismus oder manchmal über private Kontakte kennengelernt hat. Da kriegt man sehr interessante Informationen und gute Kontakte. Aber man hat eben nicht mehr den direkten Zugang zu den großen Playern, wie man das zu den großen Spielern, zu den Hauptpersonen, wie man das aus Berlin zum Beispiel kannte.
Mhm. Mit den lästigen Sachen, da nennen die meisten Kollegen dann als erstes ihre Abrechnung. Da kann ich mich D'accord. nur noch dunkel D'accord. dran erinnern. Ja, genau.
D'accord. Das ist in der Tat die Behaglichkeit, dass man zu Hause in den Redaktionen eine Sekretärin hatte, für die Redaktion, nicht eine Privatsekretärin, aber dass die einzelnen Ressorts Sekretärinnen hatten und denen konnte man dann sein Flugticket und seine Taxiabrechnung und seinen Mietwagen und so weiter hinlegen und die haben das dann schön gemacht. Das hat man hier alles nicht, das stimmt, das ist lästig.
Ich möchte nochmal zu einem anderen Thema kommen, was hier im Wahlkampf eine große Rolle spielt. Weil ja Donald Trump immer wieder die Medien, durch die er eigentlich groß geworden ist, beschimpft, sie seien unehrlich. Das deutsche Äquivalent, was hier übrigens auch schon als Begriff benutzt wird, die Lügenpresse, also die Lügenpresse ist. Was sagen Sie jemandem, der sich an Sie wendet und sagt, Herr Graf, ich vertraue Ihrer Berichterstattung nicht. Erstens arbeiten Sie für den Springer Verlag, der ist mir sowieso suspekt. Und zweitens sind Sie doch wahrscheinlich Teil dieses ganzen transatlantischen Klüngels, den es da gibt. Was antworten Sie Leuten, die so kommen?
Also, die eine Einschränkung vorweg. Axel Springer hatte für viele einen negativen Ruf, vor allen Dingen, wenn sie aus der eher linken Ecke kamen. Das ist eigentlich vorbei. Heute werden Journalisten nicht mehr angegriffen, weil sie für Springer arbeiten, sondern heute sind in der Tat Journalisten, wenn sie angegriffen werden, Teil der großen Maschine, der Lügenpresse, der Lückenpresse. Ich sage dann immer und lasse mich da auch öfter ein auf Diskussionen, beispielsweise in den Kommentierungen zu den Artikeln, wo dann irgendjemand so etwas schreibt und sagt, ihr verzerrt das ja wieder und den Trump, über den berichtet ihr nur negativ und über die Hillary Clinton nur positiv, dann mische ich mich da öfter ein und sage, Leute, erst vorgestern habe ich diesen und jenen Artikel über Hillary Clinton und über ihre E-Mail-Affäre geschrieben und bei dem Artikel über Trump, der ist in der Tat kritisch ausgefallen. Ich möchte Sie gerne bitten, mir zu sagen, an welcher Stelle ich mit der Kritik zu weit gegangen bin. Und in der Regel, manchmal gibt es dann sogar die Reaktion, dass jemand sagt, danke, dass Sie geantwortet haben und ich werde mir Ihre Argumente überlegen und vielleicht habe ich da übers Ziel hinausgeschossen. Es ist trotzdem schwierig, insgesamt dieses Ressentiment gegen die Medien zu brechen. Und hier sind es eben die liberal biased Media, gegen die man angeht. Und viele flüchten sich ja dann noch nicht mal, sagen wir mal, zu Fox, News, die dann eher republikanisch sind, übrigens noch nicht mal unbedingt pro Trump, aber eindeutig anti-Clinton, sondern viele gehen ja dann sogar zu solchen ominösen Einrichtungen für wie Infowars von Alec Jones, wo nur noch Verschwörungstheoretiker das Sagen haben, wo eben nicht nur 9/11 eine große Verschwörung der Regierung war, sondern wo auch jedes Massaker, jedes, da gab es 2012 dieses Schulshooting, Elementary School, School Shooting in Connecticut, in Sandy Hook. Da wurden 20 Erstklässler, 6-jährige, 7-jährige Kinder erschossen. Und es gibt eine große Gemeinde in Amerika, die sagt, das Verbrechen hat es nie gegeben. Das ist eine Inszenierung der Regierung, die damit die Waffenrechte verschärfen will. Ich habe einen Vater getroffen von einem der dort ermordeten Kinder. Und dieser Vater, der kriegt Nachstellungen von diesen Verschwörungstheoretikern, die ihm sagen, du bist doch ein Lügner, du behauptest, ein Kind verloren zu haben, aber dieses Kind hat es doch nie gegeben. Bevor du da nicht das Protokoll einer Exhumierung uns vorlegst, glauben wir dir kein Wort. Und außerdem ist das mal in irgendeinem Zusammenhang in Pakistan das Foto dieses Kindes aufgetaucht, als dort auch Schulkinder erschossen wurden. Da hat jemand im Internet einfach Kinder zusammengestellt, sie gingen zur Schule und kamen nicht mehr zurück. Und daraus hat dann irgendjemand die These gemacht, aha, dieses Kind hat man zweimal, den Schauspieler, der dieses Kind dargestellt hat, hat man zweimal sterben lassen, einmal hier in Amerika und einmal in Pakistan. Der Vater hat nicht nur ein Kind verloren, sondern man verwehrt ihm das Recht und denunziert sein Recht, um dieses Kind zu trauern. Und ich habe dann danach einen derjenigen besucht, der federführend diese Verschwörungstheorien verbreitet. Und der sagt ganz unschuldig, ja, aber wieso? Ich sag doch nur, der soll mir beweisen, dass es dieses Kind gegeben hat. Und dann habe ich doch überhaupt keine Fragen mehr. Ich war früher selbst Cop, ich war Polizist. Ich habe das alles herausgearbeitet. Und dieses Shooting in Orlando, wo im Juni dieses Jahres in einem schwulen Club, wie viel waren es, 47 Menschen ermordet wurden, das hat es auch nicht gegeben. Ich habe nämlich Fotos gefunden, da standen die Polizeiwagen und die Rettungswagen schon 6 Stunden, bevor das Schießen, die Schießerei begann. Kann man bei Google nachgucken, da standen diese Polizeiwagen schon auf der Tür, auf der Straße. Ich sage, Leute, wer kann sich denn vorstellen, wenn es so eine Inszenierung gäbe? Wer kann denn glauben, so doof ist die Polizei, dass sie 6 Stunden vorher mit den Polizeiwagen da auffahren und alle Nachbarn sagen, was ist denn hier los? Und am nächsten Tag zu den Medien natürlich auch sagen würden, hier standen die Polizeiwagen schon 6 Stunden, bevor es die angebliche Schießerei gab. Das macht mich dann immer, lässt mich konsterniert zurück, dann sage ich, Leute, wenn ihr den Medien, die wir alle als Journalisten machen Fehler und jeder hat auch seine eigenen Urteile und manchmal Vorurteile, trotzdem bemühen wir uns, glaube ich, alle die Fakten so darzustellen, wie wir sie ermitteln können. Wenn die Alternative dazu ist, zu sagen, wir nehmen nur noch die Medien, die von sich aus sofort sagen, wir sind überzeugt, alles ist Lüge oder wir sind überzeugt, nur Donald Trump hat recht. Ja, bitte, dann geht dahin, aber dann wundert euch nicht, wenn diese Demokratie massiven Schaden nimmt.
Hat es zugenommen, dass Sie Zuschriften zum Beispiel bekommen oder Hörermail von Leuten, die diese Argumente im Schilde führen?
Ich glaube, so vor, sagen wir mal, 10 Jahren, als das Internet schon da war, als man auch schon über E-Mail dem Journalisten etwas schreiben konnte. Da war es aber doch noch eher gang und gäbe, einen Leserbrief zu schreiben zu einem Artikel. Oft wirklich über die Snail-Mail, über die ganz normale Briefpost. Und zu dem Zeitpunkt haben sich die Leute insoweit, auch dann, wenn sie kritisch gegenüber dem Artikel waren, und jeder ist willkommen, meine Artikel zu kritisieren und jeden Artikel zu kritisieren, dann haben sich die Leute aber trotzdem mit ihrem eigenen Namen gemeldet, mit ihrer Adresse und haben auf persönliche Angriffe verzichtet und versucht, einen sachlichen Einwand gegen den Artikel zu bringen. Und darauf konnte man wiederum reagieren. Heute sehe ich als das ganz große Problem, dass der Journalist und das Medium, die sind identifizierbar. Da steht der Name des Journalisten und da steht der Absender des Mediums. Ob das die Welt oder die FAZ oder die Taz oder die ARD oder das ZDF ist oder wer auch immer. Aber diejenigen, die darauf reagieren, operieren in der Regel nicht mit ihrem echten Namen, sondern mit fiktiven Namen, mit Spaßnamen. Und da, glaube ich, ist die Scheu und die Hemmschwelle, einfach drauf loszudreschen, völlig weg. Und da wird dann sofort, wenn man irgendetwas Kritisches über Donald Trump schreibt, dann kriegt man am nächsten Tag mit relativer Sicherheit mindestens eine E-Mail von jemandem, der sagt, na, wie viel hat dir korruptem Journalisten denn Hillary Clinton für diesen Artikel bezahlt? Und diese Form von Denunziation, die hat sicherlich massiv in den letzten Jahren dank Internet zugenommen. Ich beklage trotzdem nicht, dass es Internet gibt. Es gibt, alles wird gebraucht und missbraucht. Jede Innovation hat Schattenseiten und positive Seiten. Unterm Strich sind die Vorteile dieser vernetzten Mediengesellschaft um ein Vielfaches größer als die Nachteile. Aber das sind eben auch die Nachteile, die Schattenseiten, die man im Auge behalten muss. Und mich würde freuen, wenn der ein oder andere, der Kritik äußert, das zumindest unter seinem Klarnamen macht und zumindest den Respekt vor der Person, die er kritisiert, doch bewahrt, so wie er selber ja auch respektiert werden möchte.
Nun gibt es Leute, die sagen, warum eigentlich noch Auslandskorrespondenten in Zeiten eben der Globalisierung und des Internets? Wir können doch alles mitverfolgen am Fernseher aus fernen Landen. Wir können fremde Zeitungen in Echtzeit lesen. Wozu brauchen wir noch Auslandskorrespondenten?
Sie können natürlich die Provinzzeitung aus Texas und die überregionalen Zeitungen aus New York oder Washington lesen und Sie kriegen damit ein sehr profundes, interessantes Bild. Aber über viele kulturelle Selbstverständlichkeiten, die den Amerikanern so in Fleisch und Blut übergegangen sind, dass sie darüber gar nicht mehr nachdenken, berichten amerikanische Blätter nicht. Die nimmt man nur dann wahr, wenn man aus einer etwas anderen Kultur ins Land kommt und dann entsprechende Unterschiede mit einem ganz anderen Sensor, mit einer ganz anderen Sensibilität wahrnehmen kann. Und darum, glaube ich, berichtet der Auslandskorrespondent, der aus Deutschland kommt, anders, indem er andere Dinge betont, indem er auf andere Dinge hinweist, die für einen amerikanischen Journalisten einfach selbstverständlich und nicht der Rede wert sind. Und diese Details, die kriegt vielleicht ein Leser mit, der selbst schon 20 Mal in die USA gereist ist und eben nicht nur in den großen Städten war, sondern auch übers Land gereist ist. Aber das ist ja ein so kleiner Teil unserer Leserschaft. Die anderen, für die, glaube ich, erledigen wir schon einen guten Job. Insbesondere dann, wenn wir nicht nur für ein Jahr oder anderthalb Jahre hier sind, sondern für einen längeren Zeitraum.
Wie lange sind Sie jetzt hier?
Ich bin seit Oktober 2009, also jetzt seit gut 7 Jahren hier.
Mhm. Nochmal eine private Frage, wie kommt denn Ihre Familie damit klar? Das ist ja ein ziemlich stressiger Job und er nimmt Sie auch, nehme ich an, ziemlich in Anspruch. Und dann auch der Umzug in ein fremdes Land ist ja sowieso erstmal ein Einschnitt für eine Familie. Was sagen Ihre Frau, Ihre Kinder dazu?
Also ich habe eine Tochter, die ist inzwischen 11 und als wir hier ankamen, war sie gerade 4 geworden. Meine Frau war sehr skeptisch, als es nach Amerika ging. Da ging es auch so um die Frage gesunde Ernährung und gibt es hier Organic Food und so weiter. Und wie halten es die Amerikaner mit Antibiotika bei der Zucht von Rindern und so weiter. Inzwischen ist meine Frau, sie sieht etliche Schattenseiten, aber doch sehr zufrieden. Sie mag es hier. Sie hat sich hier sehr gut mit einem Freundeskreis eingerichtet. Sie ist sehr aktiv im Vorstand der deutschen Schule. Sie hat manchmal einen umfangreicheren Terminkalender als ich. Die Tochter, die hat sich am Anfang schwer getan und zwar deswegen, weil sie als Vierjährige schon relativ eloquent war, schon Sätze mit Nebensätzen und relativ komplizierten Satzbau beherrschte. Und dann kam sie in ein Land, wo sie, wenn sie beispielsweise mit uns im Supermarkt war oder wenn wir auf der Straße mit den Nachbarn sprachen, plötzlich nichts mehr verstand. Und da war sie dann am Anfang sehr eingeschüchtert und fast verstört. Wir haben dann versucht, sie so langsam an englische Vokabeln heranzuführen. Ich erinnere mich an eine Szene, wir saßen bei uns im Wohnzimmer und wir guckten aus dem Fenster und da war eines dieser vielen Eichhörnchen, die man hier überall trifft, kletterte bei uns gerade bei uns auf einen Baum und ich sagte zu meiner Tochter, schau mal, da ein Squirrel. Und sie guckte einmal ganz kurz raus und musterte mich mit einem strafenden Blick, wie das früher einarmige Ritterkreuzträger getan haben, wenn sie in der Welt einen Anglizismus entdeckt haben und sagte zu mir, Papa, man kann auch Eichhörnchen sagen. Diese Phase ist inzwischen Gott sei Dank überwunden. Sie mag es hier, sie hat immer noch mit ihren 11 Jahren viel Sehnsucht nach Deutschland, weil da die Omi und Tanten und Onkel und Vettern und Cousinen leben. Ihre engste Kindergartenfreundin, mit der sie hier zum Kindergarten ging, die wohnt inzwischen in Deutschland. Die sind nach kurzer Zeit mit ihren Eltern zurück nach Deutschland gegangen. In jedem Sommer sehen sich die beiden und fallen sich dann um den Hals, als hätten sich, als sei die Freundschaft in keiner Weise durch die Entfernung beeinträchtigt. Aber sie mag es trotzdem hier. Sie guckt inzwischen bei Filmen oder auch bei Büchern nicht mehr, ob es Englisch oder Deutsch ist, sondern ob es spannend oder weniger spannend ist. Nicht? Und darum hat sich die Familie, nachdem wir am Anfang ein bisschen Schwierigkeiten hatten, wie das, glaube ich, bei Umstellung immer der Fall ist, inzwischen doch hier sehr gut eingerichtet.
Wenn Sie sich nochmal neu entscheiden müssten, würden Sie dann nochmal Korrespondent werden wollen?
Ja.
Vielen Dank für das Gespräch.
Gerne.
Sie hörten Amerika Welt, ein Podcast der Bundeszentrale für politische Bildung zur US-Präsidentschaftswahl 2016. Dieses Audiomaterial steht unter der Lizenz CC BY NC ND 3.0, die es Ihnen unter bestimmten Auflagen erlaubt, das Material unter Angabe des Urhebers und unverändert an andere weiterzugeben, öffentlich aufzuführen oder andernorts zu veröffentlichen. Der Autor soll wie folgt genannt werden: Markus Pindur für bpb.de.